Schlagt mit mir gemeinsam, wenn ihr eine Bibel habt, den Philipperbrief auf. Und ich möchte die heutige Predigt mit einem Text beginnen, über den ich nicht predigen werde, aber den wir schon uns angeschaut haben, nämlich mit dem Gebet von Paulus für die Philipper, das er auch in diesem Brief aufgeschrieben hat, Philipper 1, die Verse 9 bis 11. Dort betet Paulus für die Philipper: Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüfen mögt, was das Vorzüglichere ist, damit ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Amen. Amen. Über dieses Gebet habe ich bereits gepredigt in meiner Predigtreihe. Und es fasst im Prinzip zusammen, oder es stellt auch dar, was Paulus sich für die Philipper wünschte. Sie sollten nämlich geistlich wachsen und reif werden. Durch eine zunehmende Erkenntnis sollte ihre Liebe geformt werden, damit sie letztendlich in ihrem Charakter, aber auch in ihrem praktischen Leben vollkommen werden. Und es ist hier allgemein, und Paulus belässt es nicht bei diesem allgemeinen Wunsch. Im weiteren Verlauf des Briefes haben wir schon gesehen, wie er auch ganz konkrete Themen anspricht, mit denen die Philipper konfrontiert waren, in denen sie auch noch vollkommener werden mussten. Vor allem haben wir schon gesehen, dass er die Einheiten der Gemeinde anspricht. Wahrscheinlich war das ein Thema, womit sie viel zu kämpfen hatten, diese Gemeinde. Er spricht auch die Freudlosigkeit dieser Gemeinde an, beziehungsweise fordert sie auf, sich zu freuen, was eben auf ihre Freudlosigkeit hindeutet. Und wie wir alle, so waren auch die Philipper noch nicht am Ziel und noch nicht vollkommen. Und Jesus stellt dann auch, Paulus stellt dann Jesus als das perfekte Vorbild vor uns vor Augen, oder den Philippern, zu dem sie aufschauen sollten und dessen Vollkommenheit ihr Ziel war. Und dann haben wir in meiner letzten Predigt betrachtet, wie Gott derjenige ist, der in uns wirkt, damit wir immer weiter von der Sünde befreit werden, um dadurch eben vollkommener zu sein oder vollkommen zu werden. Aber wir haben gleichzeitig gesehen, auch wenn Gott in uns wirkt, haben doch wir als Menschen auch eine Verantwortung, in diesem Werk Gottes mitzuarbeiten. Und hier knüpft jetzt der heutige Text an, den ich mit euch betrachten will, nämlich ab Vers 14 in Kapitel 2, Philipper 2 ab Vers 14. Ich lese bis Vers 18. Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, damit ihr untadelig und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr scheint wie Lichter in der Welt, darstellend das Wort des Lebens, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch auch vergeblich gearbeitet habe. Aber wenn ich auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Amen.
Amen.
Wir sehen hier, gerade in Vers 15 vor allem, wie Paulus seinen Wunsch erneut bestätigt, dass die Philipper vollkommen werden. Und er zeigt, welchen Einfluss unsere Heiligung auch ganz praktisch auf unser Umfeld haben wird. Und gleichzeitig geht er auch darauf ein, welche Einstellung auch bei uns notwendig ist, um das zu erreichen. Und so will ich mit euch heute diese Predigt unter folgendem Thema anschauen, oder diesen Text: Ungehinderte Heiligung und ihre Auswirkungen. Und wir werden uns zunächst Gedanken darüber machen, was unserer Heiligung entgegensteht und wodurch sie gehindert wird. Das ist der erste Punkt: die Heiligung behindern. Und danach will ich mit euch anschauen, welche Auswirkungen und Folgen eine ungehinderte Heiligung hat. Und das ist der zweite Punkt. Und so soll uns diese Predigt zu erkennen geben, wodurch wir unsere Heiligung hindern. Und wir sollen ermutigt werden, unsere Einstellung zu prüfen und gegen diese Hindernisse der Heiligung voranzugehen. Andererseits sollen wir durch die wunderbaren Auswirkungen der Heiligung ermutigt werden, uns Gott im Gehorsam völlig hinzugeben, damit diese Auswirkungen geschehen und er letztendlich dadurch groß gemacht wird. So lasst uns den ersten Punkt betrachten, die Heiligung behindern. Paulus sagt in Vers 14, tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen. Andere übersetzen ohne Murren und Zweifel oder auch ohne Murren und Bedenken. Und wir wollen diesen Vers hier nochmal im Kontext betrachten, von dem, was wir schon gesehen haben. Wie ich schon gesagt habe, Paulus geht es um die Vollkommenheit der Philipper und er hat in den ersten zwei Kapiteln schon praktische Dinge aufgezeigt, in denen sie eben diese Vollkommenheit an den Tag legen sollen. Und jetzt ab Vers 14 beschreibt er eben, mit welcher Einstellung sie in diesem Werk erfolgreich sein werden, nämlich ohne Murren und Bedenken. Im Umkehrschluss können wir daher auch sagen, dass wenn sie mit Murren und Bedenken an diese Sache rangehen, sie eben nicht erfolgreich sein werden. Denn Murren und Zweifel sind Hindernisse in unserer Heiligung. Es sind Widerstände, die das Wirken Gottes behindern und uns im Bewirken unserer Rettung, wie wir es in Vers 12 sehen, entgegenstehen. Und ich will uns noch mal kurz vor Augen führen, was Paulus bisher im Brief schon gesagt hat. Und wenn wir das sehen, dann werden wir auch schnell merken, wie jeder von uns in dieser Gefahr steht, zu murren. Denn wenn wir nach Kapitel 1 gehen, Vers 27, da redet er von Kämpfen. In Vers 28 redet er von Widersachern, also von Gegnern oder Feinden. In Vers 29 geht es dann auch darum, dass wir berufen sind zu leiden. Vers 30 sagt er wieder, ihr seid in einem Kampf. Und auch in Kapitel 2 geht es weiter. Wir sollen uns selbst hinten anstellen und erniedrigen. Wir sollen die Interessen anderer höher achten als unsere eigenen. Und dann, wo er ab Vers 5 aufzeigt, wie Jesus war, dieses vollkommene Vorbild, dann beschreibt er es, dieses Vorbild mit den Worten, er war gehorsam bis zum Tod. Und auch in den Versen 12 und 13 sagt dann Paulus, dass wir unser Heil bewirken sollen. Und da schreibt er auch, dass wir es mit Furcht und Zittern tun sollen. Und wenn wir all diese Punkte mal zusammennehmen, dann merken wir, die Nachfolge Jesu Christi ist herausfordernd. Denn all diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe und die auch Paulus aufzählt, sind Punkte, die unserer menschlichen Natur entgegenstehen. Und wenn wir das Wort Murren betrachten, ich denke, jeder kann irgendwie was damit anfangen, aber Murren hat auf jeden Fall was mit Unzufriedenheit zu tun. Es ist eine Unzufriedenheit aufgrund von unerfüllten Ansprüchen, so kann man es in einem Wörterbuch lesen, so habe ich es gelesen in einem Wörterbuch. Und unser Anspruch, wenn wir jetzt mal nur unsere menschliche Natur nehmen, unser Anspruch ist doch ein bequemes, ein angenehmes Leben. Unser Anspruch ist, Anerkennung von Menschen zu bekommen. Unser Anspruch ist, dass unsere Wünsche und Vorstellungen in Erfüllung gehen. Aber was Paulus beschrieben hat, steht diesen Ansprüchen entgegen und deswegen kann das zu Unzufriedenheit und zu Murren führen. Und so stehen wir auch in der Gefahr, diesen Aufforderungen, die hier auch in diesem Brief an uns gerichtet sind, eben nur widerwillig nachzukommen. Er erwähnt hier auch das Wort zweifelnde Überlegungen oder Bedenken. Da geht es um Zögern, auch um ängstliche Abwägungen. Und ich denke, beides richtet sich, Murren und diese Zweifel richten sich direkt gegen Gott. Es ist eine skeptische Haltung Gott gegenüber. Und das sehen wir ganz klar im Volk Israel im Alten Testament. Eine Situation nur, als sie in der Wüste waren, als sie schon aus Ägypten draußen waren in der Wüste, da merken sie immer, oh, wir haben hier nichts zum Trinken. Sie hatten nichts mehr zu trinken und sie wurden deswegen unzufrieden. Und was wollten sie dann? Sie sagen zu Mose, wir wollen zurück nach Ägypten. Und merken wir, wie das auch mit diesen Bedenken und Zweifeln zusammenhängt. Sie denken, ach, Gott will nichts Gutes für uns. Er hat uns doch nur in die Wüste geführt, damit wir hier sterben sollen. Wir sehen, es sind Zweifel an der Güte Gottes. Und diese Unzufriedenheit und solche Überlegungen und Zweifel können uns letztendlich dazu führen, dass wir uns dem Willen Gottes nicht mehr unterordnen, sondern ganz gegen diesen Willen handeln. Bei den Israeliten sehen wir, dass diese Einstellung dazu führte, dass sie eben nicht mehr Gottes Plan ausführen wollten und ins verheißene Land gehen wollten, sondern sie fangen dann an, Pläne zu schmieden, wie sie zurück nach Ägypten gehen können. Und auch bei uns könnte sowas natürlich vorkommen. Ich erwähne hier auch nochmal die Gemeinde, weil Paulus das auch sehr aufgreift im Philipperbrief. Manchmal möchten wir, auch in der Gemeinde, aber auch in unseren Familien und sonst wo, dass unsere Vorstellungen und Wünsche hier umgesetzt werden. Wenn darauf dann aber nicht eingegangen wird, wenn das nicht umgesetzt wird, dann werden wir zufrieden, manchmal vielleicht auch beleidigt. Wir ziehen uns dann zurück oder vielleicht finden wir auch andere, die genauso unzufrieden sind, die unsere Unzufriedenheit teilen und es entsteht Spaltung in der Gemeinde. Vielleicht erstmal nur im Herzen, in Gedanken, aber oft haben wir es auch schon gesehen, auch ganz praktisch. Und sehen wir, wie wir dadurch das genaue Gegenteil davon erreichen, was Gott uns eben durch Paulus am Anfang von Kapitel 2 im Philipperbrief gezeigt hat. Unser Murren führt also nicht dazu, dass wir das tun, was Gott möchte, sondern ins genaue Gegenteil und damit widerstrebt Murren unserer Heiligung. Es widerstrebt auch der Kraft Gottes, die in uns ja wirkt zur Heiligung. Wir haben es in Vers 13 gelesen. Gott wird in uns das Wollen bewirken, um das zu tun, was seinem Willen entspricht. Aber wir merken, in uns gibt es da noch etwas anderes. Unser Fleisch, unsere alte Natur, die auch einen gewissen Willen hat, der sich eben gegen dieses gottgewirkte Wollen richtet. Und so herrscht ein Kampf in uns zwischen unserem eigenen Willen, also zwischen unserem Fleisch und dem Willen Gottes. Und so ist dieser Kampf, den Paulus auch beschreibt, Fleisch gegen Geist. Und wenn wir murren und wenn wir Zweifel haben, also Zweifel, die sich direkt gegen Gott richten, meine ich hier, dann entspringt das nicht dem Wirken des Heiligen Geistes in uns. Dieses Murren, diese zweifelnden Überlegungen sind Regungen unserer alten Natur. Und so ist es wichtig, dass wir uns immer wieder prüfen, handle ich im Willen Gottes oder im Eigenwillen? Erst die letzten Tage hatten wir eine kleine oder vielleicht auch große Auseinandersetzung, meine Frau und ich. Und da ging es auch um enttäuschte Erwartungen und auch verletzte Gefühle. Und da merkt man, wie der fleischliche Wille gegen den Ehepartner gerichtet ist. Der hat ja meine Erwartungen enttäuscht und der hat sich mir gegenüber falsch verhalten. Und so eine Enttäuschung kann zu Murren führen, indem wir dann sagen, ich möchte jetzt keine Versöhnung, ich will nicht vergeben. Er war böse zu mir und das soll er auch spüren. Ist das, wenn wir sowas erleben, das Wollen, das Gott in uns wirkt? Natürlich nicht. Gott wird in mir den Drang wirken nach Liebe, nach Vergebung, nach Versöhnung. Und so stehen diese beiden Regungen einander entgegen. Und wenn ich mich meinem Eigenwillen hingebe, dann entsteht Streit. Wenn ich mich aber dem gottgewirkten Wollen in mir hingebe, dann entsteht Heiligung und Wiederherstellung. Und ich denke, so ein Beispiel können wir auf viele andere Beziehungen und Situationen auch übertragen. Gerade auch auf die Gemeinde, wo doch so viele unterschiedliche Menschen und Meinungen und Vorstellungen aufeinandertreffen. Und gerade da wird die gottgewirkte Demut uns helfen, hier wirklich den Willen Gottes umzusetzen. Wenn aber unser stolzer Eigenwille Überhand nimmt und wir dann unzufrieden werden, wenn wir murren und dem Willen Gottes widerstreben, dann kann diese Einheit in der Gemeinde nicht funktionieren und wird Schaden nehmen. Wenn wir unseren Blick darauf richten, was Gottes Einstellung gegenüber unserem Murren ist, dann kann uns das helfen, unser Murren mal richtig einzuordnen. In 1. Korinther 10 bringt Paulus wieder das Beispiel vom Volk Israel auf, um die Gemeinde zu warnen, sich gegen Gott aufzulehnen. Und er beschreibt da, wie auch das Murren Israels ein Auflehnen gegen Gott war. Und in 1. Korinther 10, Vers 5 lesen wir dann Folgendes dazu, wie Gott über die Israeliten dachte: Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste niedergestreckt worden. Hier sehen wir, wie Gott mit einem murrenden Volk umgeht. Das sollten wir uns bewusst machen. Du solltest dich davor fürchten und hüten, gegen Gott zu murren und seinen Aufforderungen nur widerwillig nachzukommen. Und da haben wir jetzt nur erstmal negative Beispiele angeschaut, aber das beste positive Beispiel ist natürlich unser Herr Jesus, auf den Paulus ja auch schon im Kapitel 2 hingewiesen hat. Auch Jesus musste als Mensch auf dieser Welt Leid erleben und wahrscheinlich das größte Leid, bis zur Trennung von seinem Vater sogar. Und auch er war versucht, als Mensch dem Willen seines Vaters zu widerstehen. Aber was sagt er in dieser dunkelsten Stunde, wo er vielleicht auch genau so versucht war? Da sagt der Vater: Wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Jesus liebt seinen Vater über alles. Und diese Liebe drängte ihn zur völligen Hingabe und Unterordnung unter den Willen seines Vaters. Und so wird auch bei uns Liebe zu unserem Gott uns definitiv vom Murren und Bedenken bewahren und uns davon befreien. Jetzt kann man natürlich wie immer einwenden, okay, Jesus, dieses perfekte Beispiel, das werden wir doch nie erreichen, er war ja auch Gott. Und so will ich auch noch ein menschliches oder ja, ein Beispiel hinzufügen, was uns vielleicht eher noch zeigt, dass wir das auch erreichen können, nämlich Paulus selbst. Und dazu möchte ich in unserem Text hier auf Vers 17 vorgreifen. Dort sagt Paulus nämlich: Aber wenn ich auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens dargebracht werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Paulus benutzt hier das Bild eines alttestamentlichen Opfers. Nachdem ein Opfertier auf dem Altar geopfert wurde, wurde am Schluss oft noch ein Trankopfer hinzugefügt. Meistens wurde dann Wein auf dieses Opfer ausgegossen oder auf den Altar. Und Paulus spricht hier über seinen Dienst an den Philippern. Er sagt ja, das Opfer eures Glaubens. Er spricht hier über den Dienst, durch den die Philipper zum Glauben gekommen waren. Und ich denke, dieser Dienst an sich, dieser Evangeliumsdienst von Paulus, war ja schon ein großes Opfer von seiner Seite. Er hatte sein ganzes Leben hingegeben im Dienst für die Gemeinde Jesu Christi. Und wie schwer dieser Dienst teilweise auch war, haben wir auch schon in Kapitel 1 gesehen, wo Paulus auch über Widerstände sogar von Geschwistern schreibt, aber wie er eben auch zeigt, ich bin hier im Gefängnis aufgrund dieses Dienstes. Und jetzt rechnete er auch damit, dass er eventuell bald sterben würde. Und dieser Tod würde dann einem Trankopfer entsprechen. Sein Tod wäre das Trankopfer über seinem Dienst an den Philippern. Er würde sozusagen sein Leben ausgießen im Dienst für die Philipper oder an den Philippern. Und wenn wir das alles so betrachten, dieses Opfer, diese Sprache hier, ist das alles angenehm? Ich glaube nicht. Aber wenn wir dann lesen, was Paulus dazu sagt, haben wir hier ein Vorbild. Er sagt, trotzdem, trotz diesem ganzen Opfer, und dass ich ausgegossen werde, trotzdem freue ich mich. Paulus war seinem Herrn ganz hingegeben. Wir lesen es in Kapitel 1, 21. Christus ist mein Leben. Und all die Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten hinderten Paulus nicht, sich im Gehorsam ganz seinem Herrn hinzugeben. Und so ist Paulus ein Beispiel für uns, wie wir unser Leben oder wie unser Leben unserem Herrn Jesus große Ehre bringt. Und es sollte ein Ansporn für uns alle sein, alles Murren, allen Widerstand gegen Gott und seine Gebote abzulegen und uns in bedingungslosem Gehorsam ihm hinzugeben, damit er letztendlich groß gemacht wird. Und ein weiterer Ansporn, diese Hindernisse der Heiligung zu überwinden und uns Gott zu unterordnen, finden wir eben in den Auswirkungen, die Paulus jetzt ab Vers 15 beschreibt. Und das ist mein zweiter Punkt, die Auswirkungen ungehinderter Heiligung. Paulus beginnt in Vers 15 hier mit dem Wort damit. Wir sollen also alles, was er zuvor gesagt hat, ohne Murren und Bedenken tun, damit das geschehen kann, was er jetzt beschreibt in den nächsten Sätzen. Und so schreibt er zuerst mal über unsere Vollkommenheit. Da schreibt er in Vers 15, damit ihr untadelig und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes. Andere übersetzen auch, damit ihr untadelig und lauter werdet. Und das ist ja genau das Ziel, wofür Paulus schon im ersten Kapitel gebetet hat, in den Versen 9 bis 11. Er benutzt hier zwar nicht die gleichen Worte, aber was Paulus sagt, weist ebenfalls auf diese Vollkommenheit und Heiligkeit hin, die wir als Kinder Gottes verkörpern sollen und die uns eben in zunehmendem Maß auszeichnen soll. Lass uns diese Worte kurz anschauen. Untadelig bedeutet hier, ohne Anklagegrund zu sein. Paulus bezeichnet sich selbst, auch im Kapitel 3 nachher, als untadelig hinsichtlich der Gerechtigkeit im Gesetz. Er lebte also so, dass man ihm auf Basis des Gesetzes nichts vorwerfen konnte. Ich denke, genau so sollen wir hinsichtlich der Sünde sein. Keinen Vorwurf sollte man uns machen können. Und das schließt auch mit ein, dass wenn wir sündigen, wir eben Buße tun und Sünde auch bereinigen. Dann sagt er, wir sollen lauter werden. Und es bedeutet, unverdorben zu sein oder auch unbeschädigt zu sein. Also unbeschädigt durch die Sünde, ja wirklich rein und heilig. Und so werden wir unbescholtene Kinder Gottes sein. Unbescholten heißt hier makellos. Dieses Wort wird auch für Jesus gebraucht, der als makelloses Lamm geopfert wurde. Und es ist natürlich nicht physisch gemeint, so wie im Alten Testament, sondern es weist auf die Sündlosigkeit Jesu hin. Und diese drei Worte, denke ich, sind alle sehr ähnlich und weisen auf das Gleiche hin. Sie zeigen uns nämlich, wo wir hinkommen werden, wenn Gott ungehindert an uns wirken kann. Und ist das nicht ein Ansporn für uns, uns diesem Wirken Gottes wirklich ohne Murren voll hinzugeben? Ist diese Heiligkeit, diese Vollkommenheit nicht das, wo wir hinwollen? Wenn du also merkst, wie sich Widerstand in dir regt gegen den Willen Gottes, wenn dir vielleicht auch dieses Leben in der Nachfolge manchmal zu schwer ist, wenn du vielleicht auch merkst, wie du leichtfertig sündigst, weil das scheinbar aktuell der leichtere Weg ist oder die leichtere Lösung, dann denke daran, diese Vollkommenheit, deine Tadellosigkeit steht hier auf dem Spiel. Und diese Tadellosigkeit ist auch nötig, damit wir als Kinder Gottes offenbar werden im Vergleich zu einem verdrehten und verkehrten Geschlecht. So schreibt Paulus ja in Vers 15 weiter. Und ich denke, das bezieht sich erstmal da auch auf die Gesellschaft, in der die Philipper lebten. Gleichzeitig müssen wir hier aber auch sehen, dass es wieder ein Bezug zum Volk Israel ist. Wenn wir in 5. Mose 32 gehen, dort finden wir das Lied Moses, das er über dieses Volk geschrieben hat oder das Gott ihm auch gegeben hat über dieses Volk, zum Zeugnis gegen dieses Volk. Und dort steht dann in Vers 5, 5. Mose 32, Vers 5, es hat sich gegen ihn verdorben, nicht seine Kinder, sondern ihr Schandfleck, ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. Wenn wir diesen Vers im griechischen Alten Testament lesen, dann werden hier für die Worte verdreht und verkehrt genau die gleichen Worte benutzt, die wir auch in Philipper 2, Vers 15 lesen. Und verdreht bedeutet krumm oder auch gebogen. Das bedeutet, dass man nicht in der Geradheit Gottes lebt, also in der Gerechtigkeit Gottes, nicht das tut, was Gott will, sondern eben auf krummen, sündigen Wegen geht. Und in den Sprüchen kommt dieses Wort auch immer wieder vor, da wird es mit verkehrt dann auch übersetzt, zum Beispiel in Sprüche 14, Vers 2, wer in seiner Geradheit wandelt, fürchtet den Herrn, wer aber in seinen Wegen verkehrt oder verdreht ist, verachtet ihn. Und in den Sprüchen kommt es oft vor und zeigt einfach, wie diese Verkehrtheit, diese Verdrehtheit einfach auch bedeutet, dass wir böse reden oder auch handeln. zum Beispiel auch in Sprüche 16, 28, ein verkehrter Mann streut Zwietracht aus und ein Ohrenbläser entzweit Vertraute. Und für mich war dieser Vers sehr passend, auch hier im Kontext des Philipperbriefs, wo Paulus ja viel über die Einheit spricht. Die Vollkommenheit der Kinder Gottes im Vergleich zu einer verdrehten Gesellschaft zeigt sich eben auch in der Einheit der Gemeinde. Zwietracht zeugt von Verkehrtheit, wie wir es in Sprüche 16 lesen, und Einheit zeugt eben von dieser Geradheit, die Gott will und die von Gott kommt. Wenn wir uns auch noch dieses Wort verkehrt anschauen, es ist ein ähnliches Wort, aber es beschreibt vor allem auch dieses Abgekehrtsein von Gott und das Hingekehrtsein zum Bösen. Und dieses Wort wird deswegen auch oft im Zusammenhang mit dem Abfall, mit dem Abwenden von Gott gebraucht. Und so haben wir es ja ähnlich auch schon in Sprüche 14 gerade gesehen, wer an seinen Wegen verkehrt ist, verachtet Gott. Also diese Verkehrtheit eines Menschen drückt sich in Gottes Verachtung aus und umgekehrt. Und jetzt nehmen wir das alles nochmal und führen uns zurück auf das Volk Israel. Und da müssen wir uns fragen, was war dieses Volk denn für ein Volk? Es war das Volk Gottes. Sie gehörten zu Gott. Sie sollten entsprechend leben, sodass das auch offensichtlich war, dass sie zu Gott gehören. Und deswegen sagt Gott ihnen ja auch, seid heilig, denn ich bin heilig. Ich bin euer Gott, ihr sollt mich widerspiegeln. Aber über dieses Volk wird jetzt in 5. Mose 32 gesagt, dass sie ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht sind. Da sehen wir, sie kamen dieser Berufung Gottes überhaupt nicht nach. Man sah keinen Unterschied zwischen ihnen und den Völkern ringsherum. Sie verachteten Gott durch ihr Murren, was dazu führte, dass sie sich den anderen Völkern viel mehr anpassten, zum Beispiel durch ihren Götzendienst und auch durch andere Sünden. So sehen wir, ihr Ungehorsam verhinderte letztendlich die Heiligkeit, die Gott von ihnen forderte. Und ich glaube, das können wir eins zu eins auf uns heute übertragen. Wir sind Gottes Kinder, sagt Paulus hier in Vers 15, in Philipper 2. Wir gehören auch zu diesem Volk Gottes. Und Gott hat uns dazu erlöst. Er hat uns zu diesem Volk dazugefügt, dass wir ihn eben auch in dieser Welt darstellen. Das geht aber nur, wenn wir eben diese Vollkommenheit annehmen. Und das wiederum wird nur geschehen, wenn wir uns seinem Willen hingeben. Und durch Murren und zweifelnde Überlegungen wird das genaue Gegenteil passieren. Wir heben uns dann nicht mehr ab von der Welt um uns herum, sondern passen uns vielmehr an sie an. Wir sind dann nicht makellose Kinder Gottes, sondern entwickeln uns auch immer mehr zu einem verdrehten und verkehrten Geschlecht, wie es auch beim Volk Israel der Fall war, zu einem Geschlecht, das sich von der Umgebung um sie herum nicht mehr unterscheidet. Ich denke, in diesem Punkt hilft es auch immer wieder, wenn wir bedenken, welch ein Privileg es ist, das überhaupt Kind Gottes zu sein. Was hat Gott dafür getan, dass wir seine Kinder sein können? Er hat seinen Sohn geopfert, um erstmal unsere Sünden wegzunehmen, dass wir überhaupt seine Kinder sein können. Wenn wir jetzt gegen Gott murren, dann drückt es aus, dass uns diese Tat eigentlich egal ist. Wenn wir gegen Gott murren, dann drückt es auch aus, dass wir ihn als unseren Vater nicht wertschätzen. Welch eine Unehre für unseren himmlischen Vater. Gott hat dich zu seinem Kind gemacht und er möchte, dass du als sein Kind lebst. Und dann willst du einfach weiter tun, was dir gerade gefällt, einfach nur weil Gottes Wille dir manchmal zu schwer erscheint. Christus hat doch auch in schwerster Not für uns gelitten und wir sind nicht bereit, für ihn zu leiden, in viel kleinerer Form. Ich hoffe, wir merken, wenn wir darüber nachdenken, wie absurd so ein Verhalten ist. Vielleicht ist heute auch eins der Dinge, wie sich das bei uns zeigt, unser Drang, uns den Vergnügungen dieser Welt hinzugeben. Ich denke, das kann ein Zeichen unseres Murrens sein, weil eben diese Vergnügungen in der Welt uns manchmal viel leichter von der Hand gehen, als den Verpflichtungen als Kind Gottes nachzukommen. Ist das aber nicht ein Zeichen, dass wir mit den Anforderungen Gottes an uns irgendwie unzufrieden sind? Und da die Frage mal, habt ihr schon mal nörgelnde Kinder erlebt? Wahrscheinlich alle, ich erst gestern und auch heute schon. Und es kann wirklich sehr nervenaufreibend sein. Und ich will gar nicht so sehr auf meine Kinder jetzt hier eingehen. Das ist ja nur ein Beispiel und ich glaube, viele von uns haben das schon erlebt. Aber ich glaube, wir als Kinder Gottes gehen manchmal genauso mit Gott um, wie nörgelnde Kinder. Ach, warum ist das so schwer? Warum bekomme ich das nicht? Ich will doch unbedingt das und jenes. Gott, und das will ich gar nicht machen, das ist mir zu schwer. Aber so eine Haltung stellt unsere Gotteskindschaft eher in Frage, als sie zu bestätigen. Nur wenn wir uns nicht gegen Gott wenden und er ungehindert an uns wirken kann, wird immer deutlicher sichtbar werden, dass wir seine Kinder sind. Und die Menschen werden dann sehen, okay, diese Menschen sind irgendwie anders. Sie werden sehen, dass wir anders sind als die verkehrte Gesellschaft, in der wir leben. Ich glaube, genau darauf geht Paulus auch ein, wenn er dann weiter sagt, unter dem, also unter diesem verkehrten Geschlecht, ihr scheint wie Lichter in der Welt. Das ist der nächste Punkt, den er hier bringt. Lichter in der Welt sollen wir sein. Und hier geht es eben immer noch um diese verkehrte Gesellschaft. Und durch unsere Tadellosigkeit und Vollkommenheit leuchten wir als makellose Kinder wie Lichter in der Welt. Und Jesus hat ja uns auch direkt schon dazu aufgefordert, in Matthäus 5, Vers 14, dort sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Und dann in Vers 16 heißt es weiter, ebenso lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. An unserem Leben sollen also die Menschen um uns herum Gott erkennen und dadurch wird Gott verherrlicht. Das geht aber eben nur, wenn wir ihm wirklich gehorsam sind und auf seinen Wegen gehen. Was Gott in uns und auch durch uns tut, das leuchtet als Licht in dieser Welt, weil Gott selbst Licht ist. Und es leuchtet eben im Gegensatz zur Finsternis der sündigen Welt. Ich denke, diese Finsternis zeigt sich in vielerlei Hinsicht. Nur einige Beispiele. Es zeigt sich durch Hass und Streit, auch durch Mord und Totschlag, und das erleben wir täglich. Es zeigt sich aber auch durch gescheiterte Ehen, auch durch rebellische Kinder. Es zeigt sich auch im Leid. Auch ein großes Thema heute. Es zeigt sich auch in sexuellen Verirrungen. Und in dieser Finsternis dürfen wir als Lichter leuchten und den Menschen auch zeigen, dass es anders geht. Ja, wir dürfen ihnen zeigen, dass durch Gott diese Finsternis verschwindet. Aber wenn wir gegen Gott murren und uns ihm nicht unterordnen, dann kann dieses Licht gar nicht leuchten. Wenn wir zum Beispiel in der Gemeinde gegeneinander streiten, tun wir das, was ja auch in der Welt passiert. Wenn wir mal mit unserem Ehepartner unzufrieden sind und auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, dann nähern wir uns da auch der Welt an, wo aufgrund auch kleiner Dinge Ehen geschieden werden. Wenn wir unsere Kinder einfach gehen lassen, weil uns die Aufgabe der Erziehung manchmal zu schwer fällt, dann werden wir unseren Kindern schaden und wir werden dann rebellische und rücksichtslose Menschen großziehen. Wenn wir in unseren Leiden, in unseren Schwierigkeiten nur unzufrieden sind und nur klagen, dann vermitteln wir, dass unser Gott nicht gut ist. Und insgesamt können wir, denke ich, sagen, dass wenn wir daran zweifeln, dass Gottes Wege die besten sind, dann wird unser Leben diese Zweifel auch widerspiegeln. Wir werden ein schlechtes Bild auf unseren guten Gott werfen und ihn verunehren. Und die Welt, die uns dann sieht, die wird in ihrer falschen Sicht auf Gott einfach nur bestärkt, was letztendlich dann auch dazu führen könnte, dass sie sich einfach nur noch mehr von diesem Gott abwenden. Wenn wir hingegen Liebe und Einheit in der Gemeinde ausleben, merken die Menschen, da ist ein Segen dahinter, da ist was anders. Wenn wir auch trotz unseren Herausforderungen in unseren Beziehungen, in unseren Ehen, trotzdem liebevoll miteinander sind, zeigen wir, dass eine Ehe nach dem Willen Gottes viel besser und erfüllter ist, als ständig seinen Partner zu wechseln. Wenn wir unsere Kinder nach den Maßstäben Gottes erziehen, dann werden sie letztendlich zu reifen Menschen, die die Welt auch positiv beeinflussen können. Und wenn wir trotz all unserer Leiden Freude und Zuversicht haben, dann zeigen wir damit auch, dass unser Gott ein starker Helfer ist, ein Helfer, den die Welt eben nicht hat in all ihren Leiden. Und genau dadurch kann die Welt dann heller werden. Dadurch wird die Welt auch auf unseren Gott aufmerksam und dadurch wird sichtbar, dass ein Leben mit Gott das beste und erfüllteste Leben ist, das man haben kann. Kürzlich erzählte mir ein Bruder in seinem Zeugnis, wie er merkte, dass seine christlichen Freunde etwas hatten, das er nicht hat. Und das hat ihn angezogen. Ich habe darüber nachgedacht, seine Freunde hatten ihm dabei bestimmt nicht diesen Eindruck vermittelt, ja, Gott nachzufolgen ist echt ein Krampf. Eigentlich mache ich das nicht gerne, aber ich bin halt irgendwie gezwungen. Nein, so war es nicht. Es war die Freude, die sie in der Nachfolge Christi ausstrahlten. Die Liebe zu Gott und die Hingabe an ihn. So stellt sich die Frage, kann es sein, dass die Welt durch unser Klagen und Murren, auch durch unsere Mühseligkeit einen falschen Eindruck hat von Gott? Auch bei den Philippern war die Freudlosigkeit ein Problem, weshalb Paulus sie dann später in Vers 18 auch auffordern muss. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Ihnen fehlte die Freude. Und wer Gott mit Freude, in liebevoller Hingabe und Gehorsam nachfolgt, wird Gott in dieser Welt groß machen. Ich denke, so werden wir Gott die Möglichkeit auch geben, durch uns an dieser Welt ganz praktisch zu wirken und seine Güte und Gnade ganz praktisch in die Welt zu tragen. Und dazu möchte ich unseren Blick nochmal auf Christus schauen. Ich habe das schon vorher zitiert, Philipper 2, Vers 8. Dort sagt Paulus über Jesus, dass er gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz. Ich denke, dieser Gehorsam ist das perfekte Beispiel für widerstandslose Hingabe an den Willen Gottes bis zum Tod. Und stellen wir uns vor, Jesus hätte wirklich gemurrt und gezögert, hätte sich vielleicht gegen den Willen Gottes aufgelehnt, dann wäre das große Lösungswerk am Kreuz vielleicht niemals geschehen. Und sehen wir, was dann auf dem Spiel steht, wenn wir uns gegen Gott richten? Ja, ich weiß, Gott kennt unsere Schwachheit. Er hat sicherlich in seinen Plänen auch unsere Fehltritte, auch unseren Widerstand schon einkalkuliert. Aber das entbindet uns nicht von unserer Verantwortung. Wenn Gott nicht durch uns wirken kann, weil wir ihm widerstreben, kann es sein, dass wir seine Werke verhindern. Ein paar Beispiele. Gott will ja durch Menschen seine Gemeinde bauen. Wenn wir uns aber im Stolz und Egoismus gegen seinen Willen richten, wird die Gemeinde zerstört. Es werden Spaltungen entstehen. Gott will uns auch gebrauchen, um Menschen zu retten durch sein Evangelium. Wenn wir aber in ängstlichen Überlegungen und Zweifel diesem Auftrag nicht nachgehen, kann es sein, dass Verlorene verloren gehen. Andersherum, wenn wir uns Gott mit freudigem Gehorsam unterordnen, kann er uns gebrauchen, um seine Gemeinde zu bauen, um Verlorene zu retten, letztendlich sein Königreich aufzurichten und um vieles mehr zu tun. So sehen wir, Murren und Zweifel werden unsere Wirksamkeit in der Welt behindern. Und Paulus fasst das Ganze jetzt nochmal ein bisschen zusammen, wenn er sagt, am Anfang von Vers 16, darstellend das Wort des Lebens. Ich denke, das ist wie eine Beschreibung für das, was er davor gesagt hat. Die Vollkommenheit, das Licht, die Wirksamkeit, all das wird in uns zunehmen, wenn eben dieses Wort des Lebens, Gottes Wort, uns formt. Und Gottes Wort wird unser Denken, unser Reden, unser Handeln bestimmen, wenn wir nicht gegen dieses Wort murren. Und so werden wir letztendlich dieses Wort Gottes darstellen. Und so wird dieses lebensspendende Wort, das Wort des Lebens, auch in die Welt getragen. Und ja, wir sollen natürlich mit aller Klarheit das Wort verkündigen, das Evangelium verkündigen, aber unser Leben soll auch die Kraft dieses Evangeliums darstellen. denke, wenn wir uns gegen dieses Wort und gegen Gott auflehnen, kann gar nicht offenbar werden, welche Kraft das Evangelium Gottes hat. Und unsere Verkündigung wird dann ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Und dadurch wird auch die Kraft, die Wirksamkeit des Wortes Gottes geschmälert. Und ich möchte hier einen Gedanken hinzufügen. Christus selbst wird im 1. Johannesbrief auch als das Wort des Lebens bezeichnet. Wenn das Wort Gottes in uns Vollkommenheit wirkt, werden wir letztendlich also Christus darstellen. Denn er ist die Vollkommenheit in Person. Und da lasst uns auch nochmal drüber nachdenken, Jesus hat nie gemurrt. Wenn wir also murren, sind wir noch nicht am Ziel. Dann stellen wir Christus immer noch verzerrt dar und es wirft ein falsches Licht auf ihn und unehrt ihn. Wir müssen uns fragen, ist es wirklich das, was wir wollen? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind als seine Kinder, dann wollen wir das nicht. Aber wir müssen verstehen, wie wir es manchmal doch tun. Paulus führt jetzt zum Schluss von Vers 16 auch nochmal einen etwas persönlicheren Grund an, eben ohne Murren nach Heiligung zu streben. Dort sagt er, dass sie alles tun sollen, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch auch vergeblich gearbeitet habe. Wir sehen also, all das, was wir bisher schon betrachtet haben, kann auch oder wird auch eine Auswirkung für Gottes Mitarbeiter haben. Und das ist eine, finde ich, interessante Aussage. Auf den ersten Blick könnte man meinen, Paulus will sich ja halt wieder mal selbst groß machen und rühmen. Aber ich glaube, wenn wir Paulus kennen aus dem Wort, dann wissen wir, dass das nicht stimmt. Wir wissen nämlich aus vielen Aussagen von ihm selbst, dass es ihm einfach darum ging, Christus groß zu machen. Wie wir es auch im Philipperbrief haben, Christus ist mein Leben. Das war seine Einstellung. So sehen wir, dass er hier in Vers 16 vielmehr seinen Wunsch beschreibt, am Ende, wenn er vor Christus steht, einen Grund zur Freude zu haben. Das ist dieser Ruhm, ja, er freut sich. Aber dieses Ziel würde er eben nur erreichen, wenn die Gemeinde untadelig wäre und das Licht, das Wort Gottes in der Welt darstellen würde. Und nur in diesem Fall hätte er wirklich einen Grund, sich zu rühmen, also sich zu freuen. Zumindest über seine Arbeit, denn ansonsten, wenn die Philipper hier nicht zunehmen würden, wäre seine ganze Arbeit vergeblich, sagt er. Und Paulus redet hier auch vom Laufen, ja, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin. Hier bezieht er sich wahrscheinlich auf den Wettlauf, in dem er steht, den er auch immer wieder beschreibt. Würden die Philipper also das nicht erreichen, wovon er jetzt hier in diesem Abschnitt geschrieben hat, dann wäre er sozusagen ins Leere gelaufen. Dann hätte er nichts gewonnen in diesem Wettlauf, kann man vielleicht auch so sagen. Er bezeichnet die Philipper nachher in Kapitel 4, Vers 1 auch als meine Freude und Krone. Daraus können wir ableiten, dass er sie sozusagen als seinen Lohn auch sah. Aber dieser Lohn bestand eben auch darin, dass der Dienst, den er an ihnen tat, auch wirksam war. Und hier sehen wir auch, dass es Paulus nicht einfach nur darum ging, dass sich viele Menschen bekehren. Nein, es ging ihm wirklich darum, dass die Philipper vollkommen werden und ihr Heil bewirkten. Dass sie eben zu reifen Christen wurden. Einfach nur Bekehrung wäre ihm zu wenig gewesen. Und das sehen wir auch in ganz vielen anderen Aussagen von Paulus. Sowohl an die Philipper als auch an die Thessalonicher schreibt er, dass er zu ihnen wiederkommen will, um ihren Glauben zu fördern, um ihren Glauben zu vollenden. Auch in Kolosser 1, Vers 28 beschreibt Paulus, dass es sein Ziel ist, jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. An die Korinther schreibt er auch sehr interessante Worte: Ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Wir sehen also, Paulus arbeitete für die geistliche Reife der Gemeinde und es wäre für ihn beschämend, letztendlich mit einer befleckten Gemeinde vor Jesus zu treten. Es wäre für ihn, als ob er nicht gearbeitet hätte. Andererseits denke ich, würde diese vollkommene Gemeinde die Arbeit von Paulus eben auch bestätigen und letztendlich würde Gott dadurch die Ehre gegeben werden, denn Paulus wusste ganz genau, dass es nicht einfach nur an ihm liegt, an seiner Arbeit. Er betont es immer wieder. dass Christus an ihm und durch ihn wirkte. Und dennoch sieht er hier auch gleichzeitig seine eigene Verantwortung. Und es scheint so, als ob er die Philipper auffordern will mit den Worten, wirkt doch bitte mit an diesem Werk, damit ich letztendlich nicht schlecht dastehe. Und es ist nicht so leicht, diese Worte eins zu eins auf uns anzuwenden, weil es doch sehr persönlich ist. Aber ich denke, wir können hier herausnehmen, dass Gott auch in unser Leben Menschen stellt, durch die er an uns wirkt und wirken will, um eben unseren Glauben und unsere Rettung voranzubringen. Und genau so einen Dienst von solchen Menschen sollen wir durch Unterordnung anerkennen, damit dieser Dienst erfolgreich sein kann. Da ist mir die Stelle aus Hebräer 13, Vers 17 gekommen. Gehorcht euren Führern und seid fügsam, denn sie wachen über eure Seelen, als solche die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Und wir haben in unserer Gemeinde diese Stelle schon öfter betrachtet. Und ich denke, es ist hier eine gewisse Parallele. Wenn Gott durch Menschen an uns wirken will, dann sollten wir auch diesem Wirken nicht widerstreben, sondern uns mit Freude unterordnen. Und Paulus oder im Hebräerbrief lesen wir auch von der Nützlichkeit. Und ich denke, das können wir hier auch in den Philipperbrief mit reinnehmen. Wenn wir uns mit Freude diesem Dienst der Menschen, die Gott uns gibt, unterordnen, dann wird es für uns nützlich sein, in dem Sinne, dass wir auch dadurch geheiligt werden. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum eben diese Beziehung zwischen Pastoren und Gemeinde eben eine freudige sein sollte und nicht gegeneinander gemurrt wird. Weiter können wir von Paulus hier auch lernen, im Dienst den richtigen Fokus zu haben. Wie schon gesagt, ging es Paulus nicht einfach nur um Bekehrungen. Er diente auch nicht einfach nur um des Dienens willen, sodass es ihm letztendlich egal war, was durch seinen Dienst passiert. Und ich habe mich als Pastor dieser Gemeinde mit der Verantwortung für die Gemeinde hier hinterfragt. Was ist wirklich mein Ziel im Dienst? Bin ich wirklich darauf bedacht, die Heiligkeit der Gemeinde zu fördern? Ich habe schon auch eine gewisse Oberflächlichkeit bei mir festgestellt. Manchmal arbeite ich wirklich einfach stumpf auch diese Aufgaben ab, auch für die Gemeinde, ohne wirklich den Fokus auch auf euch, auf eure Heiligung zu richten. Und vielleicht können wir alle das auch auf uns beziehen und auch lernen, den Erfolg unseres Dienstes richtig zu definieren. Auch als Gemeinde. Ich denke, eine der wichtigsten Aufgaben als Gemeinde ist es natürlich, das Evangelium zu verkündigen, damit Menschen gläubig werden an Jesus Christus und dadurch gerettet werden. Aber genau da sollten wir dann nicht stehen bleiben. Das nächste Ziel ist dann geistliche Reife. Es ist die Reinigung und die Heiligung dieser Bekehrten, dieser Erlösten. Und Gott sagt es, er hat jeden von uns in seiner Gemeinde begabt und befähigt, um dieser Gemeinde zu dienen, um sie aufzubauen, um diese Gemeinde auch zur geistlichen Reife zu führen. Ich denke, auch darin besteht ein Teil unserer Berufung im Leben als Christ. Und wenn wir dieser Berufung folgen und Gott durch uns auch seine Gemeinde bauen kann, dann dürfen wir letztendlich auf ein erfolgreiches Leben zurückblicken. Und wenn wir dann einmal vor Gott stehen, dann müssen wir nicht beschämt sein, sondern können letztendlich Gott anbeten, weil er durch uns an seiner Gemeinde gewirkt hat. Und so sehen wir auch in diesem Punkt, welche große Auswirkungen es hat, wenn wir uns dem Wirken Gottes hingeben und im Gehorsam ihm gegenüber leben. Denn durch ein vollkommenes Werk in der Gemeinde wird letztendlich am Tag Christi große Freude und Anbetung herrschen, und Gott wird verherrlicht. Und sind all diese Punkte, die wir jetzt betrachtet haben, gemeinsam, sind es nicht wirklich überwältigende Gründe dafür, unsere Heiligung nicht zu behindern, sondern uns mit Freude und Hingabe unserem Gott zu unterordnen? Jede noch so kleine Auflehnung und Unzufriedenheit Gott gegenüber, die sich in uns immer wieder regt, all das sollen wir wirklich mit aller Vehemenz auch bekämpfen. Gott allein ist vollkommen liebenswürdig. Alles, was er tut, und tun will, ist vollkommen gut und gerecht. Und deswegen können wir uns ohne zu zögern ihm wirklich hingeben und ihm in allem gehorchen, was er verlangt. Und er ist der Einzige, dem es gebührt, dass wir unser ganzes Leben für ihn aufopfern. Unseren eigenen fleischlichen Willen mit all seinen Wünschen und Vorstellungen können wir deshalb getrost begraben und vergessen. Amen.
Amen.